Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 41 bis 44 der 33. Sure, der Sure Ahzab.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an die Gläubigen gerichtet sind. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ihr, die ihr gläubig seid, gedenket Gottes häufig, lobt und preist ihn morgens und abends. Er ist es, der euch segnet und auch seine Engel bitten für euch, auf dass er euch aus den Finsternissen hinaus ins Licht führe. Er ist voller Güte für die Gläubigen. Ihr Gruß an dem Tag ihrer Begegnung mit ihm wird sein Salam. Und er hat für sie ehrenvollen Lohn bereitet.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 22. September 2021, gleich dem 31. Schahriwar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag anlässlich der Woche der Heiligen Verteidigung. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist der Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran-Woche der Heiligen Verteidigung beginnt. Raisi, Sanktionen sind Amerikas neue Kriegsführung gegen andere Völker. Neue iranische Regierung bereit, Beziehungen mit Österreich zu verbessern. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran-Woche der Heiligen Verteidigung beginnt. Heute am 31. Schahrivar, dem 22. September, ist der Jahrestag des Beginns des Krieges, der Iran vom ehemaligen Baas-Regime im Irak auferlegt wurde. Die Invasionsarmee des Baas-Regimes unter dem ehemaligen irakischen Diktator Saddam Hussein begann am 31. Schahrivar 1359, gleich dem 22. September 1980, in der Illusion, Teheran innerhalb einer Woche zu erobern, einen groß eingelegten Angriff auf Iran unter Verwendung verschiedenster Waffensysteme. Damit sollte die Regierung der jungen Islamischen Republik Iran gestürzt werden. Der Krieg dauerte jedoch 8 Jahre. Während des 8-jährigen Krieges gegen den islamischen Iran genoss Saddam die volle Unterstützung der imperialistischen Länder sowie auch große Hilfe durch die arabischen Länder in der Region des Persischen Golfes. Seine Kriegsmaschinerie stand im Dienste der regionalen Ziele ausländischer Mächte. Die Erfahrungen der 8-jährigen Heiligen Verteidigung haben gezeigt, dass es trotz aller Nöte und Zwänge und des Mangels an finanziellen Mitteln und vielen anderen Problemen möglich ist, der Gewalt der Weltmächte mit fester Entschlossenheit und Vertrauen auf den allmächtigen Gott zu widerstehen. Der 31. Schahrivar ist der Beginn der Woche der Heiligen Verteidigung im iranischen Veranstaltungskalender. Während dieser Woche finden im gesamten islamischen Iran verschiedene Zeremonien statt. Raisi, Sanktionen sind Amerikas neue Kriegsführung gegen andere Völker. Der iranische Präsident sagte, Sanktionen seien eine neue Methode des US-Krieges gegen andere Völker und die Sanktionierung von Medikamenten während der Corona-Pandemie sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ebrahim Raisi hat in einer Videoansprache vor der 76. UN-Vollversammlung am Dienstag Ortszeit hervorgehoben, die Ausdauer der Völker ist stärker als die Macht der Supermächte und heute ist das Projekt für die Durchsetzung der westlichen Identität gescheitert. Präsident Raisi ergänzte, dass die Übertragung der historischen Bilder vom Sturm auf den US-Kongress und des Absturzes afghanischer Bürger von amerikanischen Flugzeugen eine Botschaft vom Kapitol nach Kabul an die ganze Welt gesendet habe, nämlich dass das amerikanische Herrschaftssystem sowohl im In- als auch im Ausland wertlos geworden ist. Amerika hat in den letzten Jahrzehnten einen Fehler gemacht, indem es seine Art des Krieges mit der Welt geändert hat, anstatt seine Lebensweise mit der Welt zu ändern, betonte der iranische Präsident. In Bezug auf den Rückzug der USA aus Afghanistan sagte er, das Ergebnis der Hegemonie ist Blutvergießen und Instabilität und schließlich Niederlage und Flucht. Heute werden die USA den Irak und Afghanistan nicht verlassen, sondern von dort ausgewiesen. In seiner Videoansprache vor der UN-Vollversammlung betonte Präsident Raisi außerdem, unsere Politik besteht darin, die Stabilität und territoriale Integrität aller Länder in der Region zu wahren. Ohne die Macht und Rolle Irans neben den Regierungen und Völkern Syriens und Iraks wäre der IS heute Europas Nachbar am Mittelmeer. Aber der IS ist nicht die letzte Welle des Extremismus. Neue Bemühungen, den Kalten Krieg in Blöcke einzuteilen oder unabhängige Staaten zu isolieren, trage nicht zur Sicherheit der Menschen bei, sagte er weiter und bezeichnete die US-Militärpräsenz in Syrien und im Irak als das wichtigste Hindernis für die Verwirklichung der Demokratie und des Volkswillens. In seiner virtuellen Rede vor der UN-Vollversammlung erklärte der iranische Präsident, Freiheit passt nicht in die Rucksäcke ausländischer Soldaten. In Bezug auf das iranische Nuklearprogramm erklärte Raisi, dass die strategische Politik der Islamischen Republik Iran entsprechend der Fatwa des obersten Führers der Islamischen Revolution ausgerichtet sei und Atomwaffen keinen Platz in der Verteidigungs- und Abschreckungsdoktrin der Islamischen Republik Iran hätten. Neue iranische Regierung bereit, Beziehungen mit Österreich zu verbessern. Der iranische Außenminister sagte, dass die neue iranische Regierung bereit sei, die Beziehungen zu Österreich auf das höchste Niveau zu bringen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian traf am Dienstagabend am Rande der 76. UN-Generalversammlung in New York mit dem österreichischen Außenminister Alexander Schallenberg zusammen. Er dankte Österreich für die Impfstoffspende an Iran und erörterte den aktuellen Stand der bilateralen Beziehungen. Dabei betonte er, das Interesse Irans an einem weiteren Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere auch der Finanz- und Bankbeziehungen mit Österreich. Amir Abdullahian betonte Teherans Willen für den Ausbau ausgewogener Beziehungen zu Europa und sagte, Europas Beziehungen zu Iran sollten nicht vom unkonstruktiven Verhalten der USA und ihrer Einstellung zu Iran abhängig sein. Der österreichische Außenminister sagte bei dem Treffen, Wien hat sich immer um den Ausbau der Beziehungen zu Iran bemüht und setzt keine Obergrenze für die Verbesserung der Beziehungen. Mit der Ankündigung, dass der österreichische Vizeaußenminister demnächst Iran besuchen werde, forderte er regelmäßigere Konsultationen zwischen beiden Ländern. Außenminister Amir Abdullahian hat sich am Dienstag am Rande der 76. UN-Generalversammlung auch mit dem Schweizer Außenminister Ignazio Cassis getroffen. Dabei sagte der iranische Außenminister unter Hinweis auf die stabilen und guten Beziehungen zwischen beiden Ländern, wir sind gewillt, die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern stärker als bisher auszubauen und würden gerne eine breite Präsenz von Schweizer Unternehmen bei iranischen Wirtschafts- und Entwicklungsprojekten sehen. Der Schweizer Außenminister betonte die Bereitschaft Berns, die Beziehungen zu Iran vollständig auszubauen und sagte, die Schweiz ist bereit für jede Art von Zusammenarbeit, die notwendig ist, um den Schweizer Finanzkanal besser und stärker zu nutzen, um die von Iran gewünschten Güter zu liefern. Außenminister Amir Abdullahian ist am Dienstag auch mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas zusammengetroffen. Abdullahian, Iran will Atomverhandlungen in Wien wieder aufnehmen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian ist am Dienstag am Rande der 76. UN-Generalversammlung in New York mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zusammengetroffen. Amir Abdullahian und Borrell erörterten die Wiederbelebung des Atomabkommens sowie die Entwicklung in Afghanistan. Die neue iranische Regierung werde die Atomverhandlungen in Wien wieder aufnehmen, sagte der iranische Außenminister bei diesem Treffen. Iran suche laut Amir Abdullahian nach einem praktischen Ergebnis in den Verhandlungen und werde keine Zeit verschwenden. Außerdem akzeptiere es das unkonstruktive Verhalten der USA nicht und warte nicht auf leere Versprechungen. Er bezeichnete das Verhalten und die Politik der beiden Regierungen gegenüber Iran und dem JCPOA als unkonstruktiv sowie als Fortsetzung der Trump-Politik. Der iranische Außenminister dankte Borrell für die Bemühungen um die Fortsetzung der Verhandlungen in Wien und sagte, wenn die Amerikaner glauben, dass es ihnen gelingen wird, Druck auf Iran auszuüben, machen sie hundertprozentig einen Fehler. Das iranische Volk reagiert hart auf Druck und Drohungen. Alle Seiten sollten wissen, dass der JCPOA greifbare Ergebnisse für Iran haben muss und wir wollen in der Praxis die Aufhebung illegaler Sanktionen sehen. Es ist inakzeptabel, dass die USA einerseits manchmal positiv sprechen und andererseits neue Sanktionen gegen Iran verhängen, so der iranische Außenminister weiter. Wenn andere zu ihren Verpflichtungen aus dem JCPOA zurückkehren und dies überprüfbar ist, sind auch wir bereit, unsere Reduzierungsmaßnahmen einzustellen, so Amir Abdullahian weiter. Das Scheitern des JCPOA und der Verhandlungen habe keine Vorteile für alle Parteien, sagte Borrell beim Treffen mit Amir Abdullahian. Die EU habe immer die destruktive Politik Trumps, aus dem JCPOA auszusteigen, klar kritisiert. Die Entscheidung der neuen US-Regierung habe aber ein neues Kapitel für die Aufrechterhaltung und Wiederbelebung des Atomabkommens aufgeschlagen, sagte der EU-Außenbeauftragte. Drei US-Kampfeinheiten werden Irak bis Ende September verlassen. Bis Ende dieses Monats werden drei US-Kampfeinheiten die Stützpunkte Ain al-Assad und Harir verlassen, teilte das irakische Hauptquartier für gemeinsame Operationen mit. Generalmajor Tahsin al-Khafaji, der Sprecher des irakischen Hauptquartiers für gemeinsame Operationen in Bagdad, betonte am Dienstag, das Land brauche keine US-Truppen mehr auf seinem Boden und ein strategischer Dialog mit den USA habe zu einer Einigung über den Abzug der US-Truppen aus dem Irak geführt. Er erklärte, dass die US-Streitkräfte den Irak verlassen würden und fügte hinzu, der Irak benötige nur die Ausbildung und Ausrüstung im Bereich der Luftwaffe. Vor kurzem hatte al-Khafaji den Beginn des Abzugs der US-Truppen aus dem Irak angekündigt und gesagt, die USA hätten keinen Antrag für die Präsenz von Truppen im Irak gestellt. Der irakische Ministerpräsident Mustafa al-Qasemi ist kürzlich in Bagdad mit Kenneth McKenzie, dem Kommandeur der CENTCOM-Terroristen, zusammengetroffen. Die beiden Seiten vereinbarten ein Treffen zur Beendigung der US-Militärpräsenz bis Ende des Jahres abzuhalten. Bagdad und Washington haben sich in der dritten Runde der strategischen Gespräche auf den Abzug der US-Kampftruppen aus dem Irak bis zum 31. Dezember 2021 geeinigt. Trotz der Ankündigung, den US-Kampfeinsatz im Irak zu beenden, entsenden die USA laut der New York Times rund 2000 Soldaten in das arabische Land. Soldaten der 4. Infanteriedivision werden das 256. Infanteriebrigadekampfteam der Nationalgarde der Louisiane-Armee für einen Zeitraum von 9 Monaten ersetzen, berichtete die New York Times am Montag. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit überwiegend sonnig bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 22 Grad, Mashhad 22 Grad, Esfahan 26 Grad, Shiraz 24 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Vier palästinensischen Häftlingen ist es kürzlich gelungen, aus einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis zu entkommen. Wie es dazu kam, ist der Gegenstand unseres Interviews mit dem in der Schweiz lebenden israelischen Journalisten Shraga Elam. Heute hören Sie den dritten Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter pastude.com/de abrufbar.
Herr Elam, wie geht es nun mit diesen Gefangenen, mit diesen Häftlingen weiter? Sie haben gesagt, dass 4 von 6 nicht viel passieren könnte, weil sie sowieso zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt worden waren. Aber für die 2 weiteren, gegen sie ist noch kein Urteil gefällt worden. Und gehen Sie davon aus, dass Sie eine noch härtere Strafe bekommen?
Also ich glaube nicht, dass es einen großen Einfluss haben, rein juristisch gesehen. Aber psychologisch ist das klar, da will man auf die rächen. Also der eine, der Zakaria, der wurde auch festgeschlagen, also die andere nicht. Der wurde auch bei der Verhaftung festgeschlagen. Jetzt gibt es eine juristische Auseinandersetzung. Ihnen wurde vorgeworfen, dass nach dem Ausbruch, dass sie einen Terrorakt planen und deshalb müssen sie neu verurteilt werden. Aber die Geschichte hat eigentlich nicht wahnsinnig viel Chance, weil sie waren unbewaffnet, auch die heute verhaftet worden sind, haben sich ergeben und sie waren nicht nicht bewaffnet. Also die Vermutung oder Behauptung, dass sie einen Terrorakt geplant hätte und deshalb müssen sie nochmal vor dem Gericht, ist hirnrissig. Und ich glaube, insofern die Chance, dass sie deshalb härter angepackt werden, bleiben irgendwie theoretisch mindestens nicht realistisch. Aber das muss man auch sehen, für alle Gefangene, palästinensische Gefangene, müssen jetzt alle mit der härteren Haftbedingung rechnen. Also teilweise hat man das ein bisschen, die Verschärfung ein bisschen reduziert, aber insgesamt ist das Resultat, dass man sieht, dass eine viel stärkere Verschärfung von den Haftbedingungen, es wird dargestellt, als ob das in den Gefängnissen die Palästinenser, Häftlinge, die haben total tolle Bedingungen und so. Und es wird jetzt wahrscheinlich noch schwieriger. Und es steht auch eine schwierige Zeit für alle Involvierte. Also ich meine, die Gefängnisbehörden sind total unter Druck und es wird wahrscheinlich auch Säuberungen geben, es wird Untersuchungen geben. Und es gab wirklich mehrere Fehlleistungen. Und ich meine, das muss man sehen, das ist diese Schwäche, organisatorische Schwäche, die sind wirklich nicht neu. Gerade jetzt wird wieder der Krieg von 1973 in Israel kommemoriert. Also das heißt, was in Israel nennt Yom Kippur-Krieg, wird jetzt 48 und dort hat man auch die ganze Schwäche, geheimdienstliche Schwäche, militärische Schwäche von Israel auch gesehen und sowohl die Ägypter und Syrer haben das zuerst auf jeden Fall ausgenutzt. Mit der Zeit wurde die eigene Schwäche von der arabischen Seite auch demonstriert. Aber die Sache bleibt bis heute in Israel als eine sehr feste Trauma. Und man hat irgendwie gedacht, ja, nach dem Krieg vom 67 mit der großen militärischen Erfolg, wir sind stark und wir sind unbesiegbar. Und dann kam der Krieg von 73 und der nationale Schock, wie gesagt, ist nachhaltig und bis heute und auf eine Art, es ist fast eben symbolisch, dieser Ausbruch aus dem Gefängnis fällt kurz davor und das ist auch so eine, man nannte es dann so eine Erdbeben, die Situation in 73 mit nachhaltiger Wirkung und ich glaube, ähnlich haben diese sechs Ausbrecher auch eine, zwar sehr kleine Erdbeben, aber mit Folgen auf verschiedenen Ebenen.
Herr Elam, warum werden überhaupt die Menschen ins Gefängnis gesteckt? Israel oder die westlichen Länder auch mit Israel zusammen nennen das System in Israel demokratisch. Aber wir sehen, dass auch mit harter Hand dort gehandhabt wird, vor allem gegen die Palästinenser, die für ihre Rechte kämpfen. Sie wollen wie jeder andere Mensch auch ein Zuhause haben, ein eigenes Haus sozusagen haben. Und das wird ihnen verwehrt von israelischer Seite. Will man nicht so eines Tages einsehen, dass diese Situation keinem einfach nützt, dass sie einfach beendet werden müssen?
Ja, schön wäre es, aber ich denke, man muss schauen. Also diese sechs, als Beispiel, werden von palästinensischer Seite, von vielen Palästinensern, nicht von allen, als Freiheitskämpfer betrachtet und von Israel als Terroristen. Man muss schon sehen, alle sechs haben israelische Zivilisten angegriffen und nicht Soldaten oder mehrheitlich nicht. Und das macht die Sache ein bisschen, moralisch auch gesehen, ist ein bisschen schwieriger. Und es herrscht ein Krieg und klar, dass Israel tut unverhältnismäßig auch reagieren und viele landen im Knast, völlig unschuldig oder wegen harmloser Geschichten. Aber unter dem Strich, es gibt einen Spruch, dem Mahatma Gandhi, der bekannte indische Führer, zugeschrieben wird, dass ich nicht glaube, das wirklich gesagt hat. Er hat gesagt, wenn man die Politik Aug ums Auge betreibt, am Schluss sind alle blind. Und das ist irgendwie eine gegenseitige, ich will da nicht gleichsetzen, aber trotzdem, es gibt da von beiden Seiten, von der Konflikt, das sind verschiedene Organisationen, die Mentalität, wenn da gibt es einen Angriff, dann müssen wir mit einem Gegenangriff beantworten, retournieren, eine Vergeltungsmaßnahme ergreifen und so weiter. Und das geht seit Generationen so. Und die Ansätze, das zu stoppen und sagen, ja, das macht uns alle kaputt. Also niemand wird, klar, es gibt einfach so Leute, die davon auch profitieren. Das muss man auch sehen. Aber dass die Realität, dass in Israel beispielsweise die Realisierung, ja, wir müssen das stoppen, ist nur bei einer relativ kleinen Minderheit vorhanden. Zwar wächst sie, aber diese Minderheit ist nicht so sonderlich politisch relevant.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Wir sind beim Thema Familie und der Rechte ihrer Mitglieder angelangt und haben die Rechte des Ehepartners und der Kinder aufgezeigt. Heute geht es um die Rechte der Eltern aus der Sicht des Propheten und seinem Hause. Die gute Beziehung zu den Eltern zählt laut dem Propheten und der Ahlul Bayt zu den besten religiösen Verhaltensweisen. Vater und Mutter nehmen einen hohen Platz ein. Der Prophet Salawatullah alaihi hat hierüber gesagt: Wenn Eltern zufrieden sind, wird auch Gott zufrieden, und wenn sie zornig werden, wird auch er zornig. Mustadrak al-Wasail. Laut diesem Wort des Propheten werden die Eltern so hoch eingestuft, dass das Wohlgefallen Gottes mit jemandem davon abhängt, dass die Eltern mit ihm zufrieden sind. Die gute Behandlung der Eltern ist dermaßen im Islam von Bedeutung, dass Gott im Heiligen Koran nach dem Gebot, ihm dankbar zu sein, die Dankbarkeit gegenüber den Mühen der Eltern betont. Die Beachtung der Rechte der Eltern gehört zu den religiösen Geboten. In der Sura 31, Luqman, heißt es an einer Stelle im Vers 14: Und wir haben dem Menschen seine Eltern anbefohlen. Sei mir und deinen Eltern dankbar. Zu mir ist der Ausgang. Die guten Werke an den Eltern haben eine außerordentliche Wirkung, die dem Menschen im diesseitigen und jenseitigen Leben nützt. Vom Propheten wird folgender Satz überliefert: Wer ein längeres Leben und eine größere Versorgung möchte, der tue seinen Eltern Gutes. Baharul Anwar. Aus der Sicht des Islams hat ein Kind, ob Mädchen oder Junge, als Erwachsener nach der Gründung einer eigenen Familie immer noch Pflichten gegenüber seinen Eltern, insbesondere wenn die Eltern gealtert sind. Diese Unterstützung muss bedingungslos sein, selbst wenn die Eltern religiös gesehen auf dem falschen Weg sind oder nicht die Rechte ihrer Kinder beachten, geht die Verantwortung der Kinder gegenüber ihnen nicht verloren, und es gibt keine Entschuldigung für die Verletzung von Pflichten ihnen gegenüber. Kinder müssen Vater und Mutter ehren und beschützen und sie erfreuen. Sie müssen ihnen Gutes tun, wenn sie leben, und wenn sie verstorben sind, sollen sie für sie spenden und ihrer im Guten gedenken. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat gesagt: Die größte und wichtigste religiöse Pflicht besteht darin, den Eltern Gutes zu tun. Mizan al-Hikmah. Imam Sadr, Friede sei mit ihm, hat gesagt: Die besten Werke sind drei. Das Gebet zum besten Zeitpunkt, zum Beispiel das Morgengebet gleich nach dem Gebetsruf zu verrichten, den Eltern Gutes zu tun und sich auf dem Wege Gottes anstrengen. Baharul Anwar. Über die Bedeutung des Gehorsams gegenüber den Eltern hat der Prophet gesagt: Jemand, der seinen Eltern und Gott, seinem Herrn, gehorcht, nimmt am jüngsten Tag den höchsten Platz ein. Kanzul Amal. Einmal sagte ein junger Mann zu dem Propheten Salawatullah alai: Ich habe alte Eltern, die nicht wollen, dass ich in den Kampf für Gottes Sache ziehe, weil sie an mich gewöhnt sind und mich brauchen. Da sagte der Prophet Gottes: Bleib bei deinen Eltern, Ich schwöre bei dem, in dessen Hand mein Leben ist, einen Tag ihres an dich Gewöhntseins ist besser als ein Jahr Dschihad. Behar al-Anwar. Natürlich gilt dies nur so lange, wie der Kampf um Gottes Sache keine Pflicht für jedes Mitglied der islamischen Gemeinde geworden ist. Kein Werk ist so wertvoll und wirksam beim Erwerb des Wohlgefallen Gottes wie die guten Taten an den Eltern. Kinder sollen den Eltern gehorchen. Dies ist eine Forderung, die Gott stellt, allerdings unter der Bedingung, dass die Eltern den rechten Weg Gottes gehen und der Vorgehensweise des Propheten folgen. Eltern, die den rechten Weg gehen, werden ihr Kind niemals zum Sündigen verleiten. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, sagt über die guten Taten an Vater und Mutter: Sei also im Umgang mit ihnen nachsichtig und milde. Dulde es, wenn sie dir zusetzen, so wie sie es mit Leib und Seele geduldet haben, als du in der Kindheit ihnen zugesetzt hast. Und so wie Gott dir Versorgung beschert hast, lass auch du sie nicht notleiden, was Nahrung und Kleidung betrifft. Wende dich nicht von ihnen ab und sprich nicht lauter als sie, denn damit ehrst du in Wahrheit auch Gott. Sprich gut zu ihnen und milde und fein. Wahrlich, Gott wird den Lohn der Rechtschaffenen nicht vorenthalten. Wie sich aus den Worten Imam Sadiqs, Friede sei mit ihm, ableiten lässt, müssen Kinder, wenn sie mit ihren Eltern reden, darauf achten, bescheiden und freundlich zu bleiben. Sie dürfen Vater und Mutter nie ärgerlich anfahren. Eine Empfehlung der Ahlul Bayt lautet, dass Kinder ihre Eltern nicht beim Vornamen rufen, sondern mit Mutter und Vater ansprechen. Wenn Kinder ihre Eltern beim Vornamen rufen, ist es, als ob sie die nahe Blutsverwandtschaft übergehen, worunter die emotionale Beziehung von Kind zu den Eltern leidet. Viele wissen vielleicht nicht, dass der Prophet seine Tochter Fatima bat, dass sie ihn Vater nenne und nicht mit einem anderen Namen anspricht, selbst nicht mit dem Titel Rasulallah, Prophet Gottes. Auch in der nichtverbalen Beziehung von Kindern zu den Eltern soll Bescheidenheit zum Ausdruck kommen. Den Überlieferungen des Propheten und der Ahlul Bayt über die Rechte der Eltern lassen sich mehrere wichtige Empfehlungen entnehmen, wie folgende: Ein Kind soll gegenüber seinen Eltern so bescheiden sein, dass es ihnen nicht vorausgeht und sich nicht setzt, bevor sie sich nicht hingesetzt haben. Kinder dürfen ihre Eltern nicht scharf und zornig anschauen, selbst wenn diese ihnen Unrecht angetan haben. Wenn jemand seine Eltern liebevoll anschaut, so ist dies sogar ein gottesdienstliches Werk. Ebenso ist es laut den Imamen aus dem Hause des Propheten ein gottesdienstliches Werk, die Eltern zu küssen. In der Regel begegnen die Eltern mit zunehmendem Alter auch zunehmend Problemen. In den religiösen Schriften wird die Fürsorge für die Eltern und ihre finanzielle Unterstützung unterstrichen. Besonders die Wohltaten an der Mutter werden vom Propheten und der Edlen aus seinem Hause hervorgehoben. Das Recht der Mutter wird von ihnen betont und der guten Behandlung der Mutter wird noch mehr Bedeutung beigemessen als den guten Taten am Vater. Der Koran spornt zu einer guten Beziehung zur Mutter an, indem er auf die Anstrengungen, die sie auf sich genommen hat, erinnert. Der Prophet des Islam, Salawatullah alai, hat über das Recht der Mutter gesagt: Auch wenn du so viele Tage bei ihr, deiner Mutter, wärest und ihr dienen würdest, wie es Kieselsteine in der Wüste gibt und Regentropfen im Diesseits gibt. Du kannst noch nicht einmal die Mühen, die sie für dich in der Schwangerschaft auf sich genommen hat, wieder gutmachen. Mustadrakul Vasail. Einst kam ein Mann zum Propheten Gottes und sagte: O Prophet Gottes, es gibt nichts Schlechteres, was ich nicht getan hätte. Kann ich reuevolle Umkehr machen? Der Prophet sagte: Lebt dein Vater oder deine Mutter noch? Er: Ja, mein Vater lebt noch. Da sagte der Prophet: Gehe und tue ihm Gutes, damit dir vergeben wird. Als er gegangen war, sagte der Prophet Salawatullah alai zu den anderen: Ach, wäre doch seine Mutter noch am Leben. Baharul Anbar, Band 74. Damit deutete der Prophet an, dass diesem Mann noch schneller vergeben würde, wenn seine Mutter am Leben wäre und er ihr Gutes tun würde. Auch wenn wir unser Sein Gott verdanken, so sind dennoch unser Sein und unser Leben durch unsere Eltern zustande gekommen. Wir sind die Frucht ihrer Liebe zueinander. Aber der Mensch ist vergesslich, und wenn er erstarkt ist und erfolgreich wurde, vergisst er die Hilflosigkeit in der Kindheit und die großen Mühen, die sich seine Eltern gemacht haben. Doch welche Undankbarkeit könnte schlimmer sein? Zugegeben, wir sind nicht in der Lage, das Recht auf Dankbarkeit, welches unsere Eltern uns gegenüber haben, voll und ganz zu erwidern. Aber wir können sie freundlich und liebevoll behandeln und der Anweisung folgen, die in der Sure 17, Isra, Vers 24 steht, nämlich: Senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sag: Mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag anlässlich der Woche der Heiligen Verteidigung. Gute Unterhaltung.
Am 31. Schahriwar, 22. September, beginnt die Woche der heiligen Verteidigung im Iran. An einem solchen Tag hat das irakische Saddam-Regime einen Tag vor dem Schulbeginn im Iran seine achtjährige Offensive mit Angriffen auf süd- und westiranische Städte eröffnet. Es waren gerade 19 Monate nach dem Sieg der Islamischen Revolution vergangen. Von Beginn an versuchten die imperialistischen Mächte der Islamischen Republik, Probleme zu bereiten, denn die Revolution im Iran hatte ihre illegalen Interessen in der Region in Gefahr gebracht. Sie setzten daher große Hoffnung in die verheerende Wirkung eines Krieges. Im Inland war die junge Islamische Republik mit vielen bedrohlichen Problemen konfrontiert, darunter Wirtschaftsprobleme und Knappheit, politische Konflikte, Terroranschläge und Sabotagen von politischen Grüppchen, einen Mangel an revolutionären Expertenkräften und Umtriebe zur Aufwiegelung ethnischer Gruppen. Unterdessen genoss der Irak während des Krieges gegen sein Nachbarland die bedingungslosen Hilfen von vielen Ländern. Vor allen Dingen Frankreich, die Sowjetunion, England und China lieferten die benötigten Militärausrüstungen. Aus Deutschland kamen die meisten Rohstoffe für chemische Waffen und die arabischen Staaten am Persischen Golf deckten den Erdölbedarf und leisteten Finanz- und Transporthilfen. Imam Khomeini, Begründer der Islamischen Republik Iran, sagte in einer Botschaft über den Beginn des Krieges am 22. September 1980, »Dieser Krieg ist Krieg zur Befürwortung des Unglaubens an Gott gegen einen solchen Krieg. Der Allmächtige wird denen, die sich gegen den Islam erheben, wegen ihrer Zusammenarbeit mit dem Unglauben nicht verzeihen.« Aber trotz der Unterstützung der Großmächte für das Saddam-Regime konnte der Iran erfolgreich sein Territorium schützen. Vor ca. 200 Jahren, nämlich ab Beginn der Herrschaft des Qadscharen Fatahli Shah, hatte der Iran mit der Zeit fast 1 Million Quadratkilometer Boden infolge von Krieg verloren. Aber während der 8-jährigen Verteidigung beließen die iranischen Kräfte keine Handbreit ihrer Heimat in den Händen der irakischen Armee und der Irak wurde als Land, das gegen die internationalen Gesetze und die internationale Ordnung verstößt, vorgestellt. Ayatollah Khamenei, heutiges Oberhaupt der Islamischen Revolution, hat über die heilige Verteidigung gesagt: Die 8-jährige Verteidigung der iranischen Nation war eine Summe von miteinander verwobenen großen Taten und Großartigkeiten, welche ein Volk auf dem Schauplatz seiner Geschichte vor Augen führen kann. Jedoch sind es der Märtyrer und der Märtyrertod, die aus diesem erstaunlichen Ganzen als strahlender Juwel mehr als alle anderen Erscheinungen herausragen und die Blicke auf sich ziehen. Sie sind deshalb herausragend, weil sie aus der aufrichtigen, unvermischten Opferbereitschaft von Menschen hervorgehen, die, Gottes Zufriedenheit suchend, auf sich selber und alle Dinge in ihrem stofflichen Leben verzichteten und alles selbst aufopfernd für diesen ehrenhaften Weg hergegeben haben. Die drei Faktoren, welche schon beim Revolutionssieg entscheidend mitwirkten, haben auch bei der Wahrung der Revolution während des auferlegten Krieges die wichtigste Rolle gespielt, nämlich der Islam, die Bürger und die Revolutionsführung. Wie die Testamente der Märtyrer zeigen, haben die hohen Lehren des Islams und die Bereitschaft zum Märtyrertod auf dem Wege Gottes erheblich zum Sieg beigetragen. Außerdem war die unentwegte, starke Präsenz der Bürger auf allen schwierigen Schauplätzen eine feste Stütze für die junge islamische Staatsordnung. Die Bevölkerung bildete dank ihres Glaubens und ungeachtet ihrer sprachlichen, ethnischen und religiösen Unterschiede eine Einheit gegenüber der Aggression des Saddam-Regimes. Hätten die Bürger nicht mit den Verantwortlichen der Regierung zusammengearbeitet, wäre es nicht möglich gewesen, die schweren Wirtschaftsprobleme aufgrund von Sanktionen, Krieg und Unkosten der Verteidigung zu bewältigen. Die Bevölkerung verminderte ihren Konsum und begnügte sich mit weniger. Doch nicht nur hinter der Frontlinie haben die Bürger eine wichtige Rolle gespielt, sondern sie nahmen als Freiwillige an der Verteidigung teil. Dabei ist aber auch die große Rolle des Revolutionsoberhauptes nicht zu vergessen. Auf der einen Seite lag der Einfluss der Revolutionsführung an der Persönlichkeit Imam Khomeini, Rahmatullah Alai, und auf der anderen Seite an seiner Befugnis als Wali Fari, dem befugten Rechtsgelehrten als höchster Verwalter des Landes. Ayatollah Khomeini besaß einmalige Eigenschaften. Er war nicht nur ein großer Rechtsgelehrter, sondern auch beispielhaft unerschrocken und mutig. Ihm gelang es, Einheit und Einmütigkeit unter allen Kräften zu erzielen. Er hatte eine Staatsordnung gegründet, die auf der Religion und der Volksregierung beruhte und damit ein neues Modell für die Verwaltung einer Gesellschaft vorgestellt. Der Gründer der Islamischen Republik Iran vermochte das muslimische Land während einer der längsten Kriege in der Gegenwartsgeschichte, bei dem der schwer bewaffnete Feind von zahlreichen arabischen und westlichen Staaten unterstützt wurde, zu lenken und ehrenhaft und siegreich aus der Situation herauszuführen. Imam Khomeini sprach davon, dass dieser Verteidigungskrieg auch Vorteile mit sich gebracht hat und sagte: Wir haben unsere Revolution während des Krieges auf der Welt vorgestellt. Wir haben bewiesen, dass wir unterdrückt wurden und das Unrecht der Aggressoren im Krieg belegt. Wir haben im Krieg den Schleier vor dem listigen Gesicht der weltverschlingenden Mächte gelüftet. Wir haben während des Krieges erkannt, wer unsere Freunde und wer unsere Feinde sind. Wir haben während des Krieges eingesehen, dass wir auf eigenen Füßen stehen müssen. Wir haben in diesem Krieg die Scheingröße der zwei Supermächte Ost und West zerstört. Wir haben im Krieg die Wurzeln unserer fruchtbaren islamischen Revolution gefestigt. Wir haben im Krieg an das Gefühl der Brüderlichkeit und des Patriotismus in jedem einzelnen Bürger geglaubt. Wir haben im Krieg der Weltbevölkerung und besonders der Bevölkerung in der Region demonstriert, dass man sich jahrelang gegen alle Mächte verteidigen kann. Zu den guten Dingen, die als Erbe der achtjährigen Verteidigung verstanden werden können, gehört die Forderung nach Gerechtigkeit, die Bereitschaft zu Selbstverzicht und Opfern, die Genügsamkeit und ein schlechtes Leben, die Bereitschaft zum Spenden und der Wunsch, für Gottes Sache Märtyrer zu werden. Die Erinnerungen der Befehlshaber und Kämpfer aus der Zeit der Verteidigung liefern der Nachkriegsgeneration viele Beispiele für hohe menschliche Moral, und die Testamente, die die Märtyrer hinterließen, zeugen für ihre Religiosität und spirituelle Erkenntnis. Während der heiligen Verteidigung fand die Opferbereitschaft unter der Bevölkerung und insbesondere unter den Kämpfern mehr denn je Verbreitung. Es ist öfters vorgekommen, dass jemand in der Not zur Rettung seiner Mitkämpfer sich selber auf eine Handgranate oder eine Mine warf. Der Krieg hat die Menschen verändert. Die jungen iranischen Kämpfer haben vieles Undenkbare möglich gemacht, und indem sie den Geist der Opferbereitschaft in die Zeit nach dem Krieg übertrugen, haben sie die Säulen der Islamischen Revolution gefestigt. Während des Krieges gegen die Aggressoren wurde aus einigen dieser jungen Kämpfer hohe Befehlshaber, und andere Teilnehmer an der Front der Verteidigung entwickelten sich zu würdigen Führungskräften, die sich nach dem Krieg dem Wiederaufbau des Landes widmeten.
Die iranische Nation gewann während der heiligen Verteidigung ihr Selbstvertrauen, welches die fremden Mächte ihr jahrelang geraubt hatten, wieder zurück. Dank der während des Krieges gesammelten Erfahrungen konnte die Produktion in der Landwirtschaft und der Export von Nicht-Erdölprodukten gesteigert werden. Im Inland wurde militärische und nicht-militärische Ausrüstung hergestellt und es wurden die Fortschritte in der Atomenergie und revolutionäre Fortschritte in der Medizin erzielt. Die Zeit der Verteidigung zeigte allen, welche Macht die Religion bei der Stärkung der allgemeinen Bereitschaft zur Verteidigung eines Landes besitzt. Bei der achtjährigen heiligen Verteidigung kam die Religion als wichtigster Faktoren für nationale Größe und Stärke zur Geltung und die Iraner wurden zum tapferen Kampf gegen die Aggressoren motiviert.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastude.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.